Ich habe gerade mitgekriegt, was wir gesungen haben. Immer mehr von dir. Ist eigentlich eine, darf ich geil sagen?
Ja, darfst du.
Stimmt, Jörg sagt das auch ab und zu mal.
Das ist ein altdeutsches Wort.
Genau. Das habe ich schon mal gehört, als ich gepredigt habe. Eine altdeutsche Frau kam auf mich nach dem Gottesdienst zu. Wissen Sie, was geil meint die bedeutet? Na. Eigentlich eine geile Sache. Immer mehr von dir. Haben wir gerade gesungen. Wollen wir das? Ja. Gestern hat mir jemand erzählt, dass sie ein Zeugnis haben, wie Gott den befreit hat aus Pornografie. Und warte mir, würdest du gerne mal hier vorne kommen und uns das alles erzählen? Alle erzählen? Nicht alles, aber alle.
Ja, danke, dass ich hier sein darf. Am Freitagabend hast du ja gesprochen über sexuelle Reinheit und da hatte ich so einen Impuls gehabt, von mir, also das anzubieten, ein Zeugnis von mir zu geben, und ich kam und habe es erwähnt. Ja, ich bin 32, verheiratet seit 11 Jahren, 4 Kinder, komme aus Achim bei Bremen. Genau, besuche die Paulusgemeinde, leite einen Männerhauskreis, und ich und meine Frau, wir machen uns stark für die Ehe. Ja, ich möchte euch ein Stück weit von in mein Leben reinschauen lassen. Ich war sehr stark pornografiesüchtig, und wie Gott mich da rausgeholt hat, wie Gott Befreiung geschenkt hat. Also es sind über 10 Jahre. Und ich kann das vergleichen als eine andere Sucht, wie Drogensucht. Kann man schon vergleichen, weil es macht mit dir was. Es macht deinen Körper kaputt, deine Seele kaputt. Und deine Sicht über die Sexualität und über die Frau verändert sich total. Es korrumpiert. Es hat mit 12 Jahren angefangen, das erste Video. Mein Bruder hat das nicht gut genug versteckt. Und ich habe es mir angeschaut und sagte, was ist das denn? Es war irgendwie ekelhaft, aber auch irgendwie zugleich interessant. Und was löst das bei mir für Gefühle auf? Ja? Und so fing es damit alles an, dass ich öfters dieses Video mir angeschaut habe, ein pornografisches Video. Und das war ein Geheimnis, ja, für mich. Ein Geheimnis, das habe ich keinem erzählt. Über Sexualität wurde nicht bei uns in der Familie gesprochen. Es war ein Tabuthema, in der Gemeinde auch. Und so ging es los mit als Teenager. Immer mehr danach gesucht, und irgendwann mal bekam ich einen PC in meinem Zimmer, und dann hatte ich Internet und durfte und hatte die Möglichkeit, einfach frei zu pornografischen Filmen. Und es hat echt zugenommen, sodass ich mehrere Male in der Woche konsumiert habe und dabei masturbiert habe. Und irgendwie habe ich schon gefühlt, das ist nicht richtig und das ist komisch, das ist Sünde. Ich dachte, es geht irgendwie vielleicht weg. Und es war auch interessant, so ein Abenteuer auch. Und was macht das mit mir als Jung? Ne? genau. Ich war dann befreundet mit meiner Frau und Dankeschön. Ich habe Wie gesagt, es wurde immer mehr und mehr. Und meinen Höhepunkt habe ich dann mit 19 erreicht, ne, wo ich echt regelmäßig konsumiert habe. Und es hat mich innerlich kaputt gemacht. Meine Beziehung zu Gott, meine Sicht, wie gesagt, zu Frauen. Ja, ich habe sie nur als Objekt gesehen. Das Sexualität ist, war bei mir einfach verdreht. Ja. Und ich dachte, wenn ich eine Frau finde und sie heirate, dann ist alles weg. Und liebe Männer, die ihr Single seid und ein Problem damit habt, es wird sich nicht lösen, wenn ihr eine Frau heiratet. Das kann ich, ich bin Zeuge davon. So kam ich in die Ehe rein und mit der Geschichte und es ist nicht weggegangen. Und ich habe das meine Frau verheimlicht. Ich habe ihr davon nicht erzählt. Und so wie es ist und passieren kann, hat sie mich mal erwischt dabei vom PC. Und sie ist abgehauen und sie wusste nicht, was ich da mache. Und wir haben einen Tag nicht miteinander geredet und wir haben auch über das Geschehen nicht geredet. So wuchs halt Gras drüber. Und das hat mich verfolgt, das hat mich kaputt gemacht. Es war halt ein Geheimnis für mich und ich habe es behalten. Und ich meine, ich kann mich irgendwie da rausziehen, ja, durch Disziplin, durch Nicht-Anmachen, durch irgendwas. Ich alleine habe es nicht geschafft. Und liebe Männer, wir Männer schaffen es nicht alleine. Ich bin Zeuge dafür. Und dann habe ich die Möglichkeit gehabt, an das Thema ranzugehen. Es gab so ein langes Wochenende, die Beziehung zu Gott zu vertiefen. Heißt Encounter, falls es jemand was sagt. Und da gab es die Möglichkeit, zur Seelsorge zu gehen. Und da habe ich zum ersten Mal es erwähnt. Einem Mann. Es fiel mir so schwer, dass ich habe mich so schlecht gefühlt. Ja? Ich habe mich geschämt, ihm das zu erzählen. Das kam so schwer über die Lippen. Ja, ich habe so ein Problem. Aber Männer, das war der erste Schritt zur Freiheit. Wenn du das ans Licht bringst, das, was die Bibel sagt, bring es ans Licht, behalte es nicht für dich, dann kann Gott auch wirken. Das ist das Erste, was ich gemacht habe. Ich habe es zum Seelsorger gebracht. Und dann der schwerste Schritt war, dass ich das meine Frau gebeichtet habe. Boah, das war krass. Das war richtig krass. Wenn du eine Frau verletzt, es kann Jahre dauern, bis Heilung kommt. Aber ich musste es tun. Es war ein Prozess. Ich habe ihr einfach alles erzählt. Alles, was ich eigentlich schon vor der Ehe sagen sollte, müsste. Und Gott, das war eine heftige Zeit in unserer Ehe. Die konnte zu Bruch gehen wegen diesem Thema. Aber Gott hat so gewirkt in unserer Ehe. Wir haben so seine Hand so gespürt. Meine Frau hat mich nicht aufgegeben. Darum liebe ich sie noch mehr dafür. Das ist das Zweite, was ich gemacht habe. Ich habe es meiner Frau erzählt. Das war heftig. Ich habe es wieder ins Licht gebracht. Das Dritte ist, ich habe das einem Mann anvertraut. Und ihm erzählt, und das ist schwer, einem Mann das auch so anzuvertrauen. Es war ein Kumpel. Und ich habe gemerkt, ich habe es ausgesprochen, ich habe es losgelassen. Ich habe gesagt, Jesus, ich mache mich transparent. Und dann hat Gott angefangen zu wirken. Ich habe dann gemerkt, wie ja, wie Gott an mich gearbeitet hat. Ich wollte es nicht mehr. Ich brauchte es nicht mehr. Und das war diese Heilung habe ich vor 4 Jahren erst erlebt. Also ihr könnt sehen, was das mit einem macht. Es hat bei mir einen gewissen Schaden hinterlassen. Ja, so. Und das heißt nicht, liebe Männer, dass es abgehakt ist. Das heißt, dass ich im Kampf stehe. Und das heißt für mich, dass ich jeden Tag gerüstet sein muss und kampfbereit sein muss und nicht das Ganze auf die leichte Schulter nehmen muss. Ich bin immer noch Gefahren ausgesetzt. Es kommen immer irgendwelche Gedanken in den Kopf. Und das ist mir bewusst geworden, dass ich nicht aufgeben muss zu kämpfen. Und wenn wir Männer aufgeben zu kämpfen, dann haben wir schon verloren. Dann kommen wir nicht weiter. Und das ist das, was ich euch gerne anvertrauen wollte. Auch im christlichen Bereich ist das gang und gäbe, ich weiß es. Und dieses Zeugnis gebe ich nicht zum ersten Mal an so einem Männertag, Männerwochenende. Ich wünsche euch das, wenn ihr ein Problem damit habt, dass ihr das ins Licht bringt. Und das ist der Weg. Und nur Jesus kann dich befreien. Du kannst es nicht durch Disziplin, durch irgendwas an- oder ausschalten. Das schaffst du nicht. Ihr könnt gerne mich irgendwann mal darauf weiter ansprechen im Laufe des Abends oder morgens. Ich will euch einfach nur Mut machen. Mut ist, es auszusprechen und nicht für sich selbst zu behalten. Das ist mutig von uns Männern. Wenn wir unsere Schwäche zugeben, wenn wir unser Versagen zugeben, es anderen anzuvertrauen, das ist Mut, das ist Stärke. Und nicht das Posen und nicht, guck mal, wie cool ich bin und ich bin wer, ich kann was. Amen.
Erst Johannes 1,6, wenn wir sagen, dass wir Gemeinschaft mit ihm haben und doch in der Finsternis wandeln, so lügen wir und tun nicht die Wahrheit. Wenn wir aber im Licht wandeln, wie er im Licht ist, so haben wir Gemeinschaft miteinander. Das Blut Jesus Christus, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Brauchen wir Reinheit?
Amen.
Habt gut aufgepasst. Wo bekommen wir es? In dem Licht wandeln, genau wie jetzt erwähnt, nicht in Dunkelheit. Und das Coole ist, wir Männer verstehen einander. Und wenn nicht, dann, naja. Wir tun so als Christen, ne? Das ist so, ja. Ach, der ist Pastor, der kann nicht damit kämpfen, ne? Und der ist schon ewig Christ. Ich bin der Einzige. Aber wir sind Männer. Und das steht hier, ne? Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von Ungerechtigkeit. Darum geht's. Satan lügt uns an und sagst du, du bist der Einzige. Behalte es lieber im Dunkeln. Und du trägst eine Last mit dir rum, die du nicht tragen musst. Ich bin ein Lügner. Du lügst dich an, du musst es nicht tragen. Bring es in Licht. Wir sind Männer, wir werden dich nicht richten. Deine Frau. Sie wird es schwer so, das zu verstehen. Das, ja. Aber wenn ein Mann dich richtet, dann schick ihm meine Richtung. Aber wir können einander da nicht richten. Wir wissen, wie schwach wir sind. Aber Satan will, dass wir das nicht wissen. Und dass wir denken so, ach, ich bin ein Einzelgänger in der Sache. Zweite Timotheus 2,2. Was du von mir gehört hast, vor vielen Zeugen, das vertraue treue Menschen an, die fähig sein werden, auch andere zu lehren. Das ist unser Thema, oder? Sollte unser Thema sein, ich habe es so ein bisschen rumgewurschtelt. Aber nee, es geht darum, dass wir Menschen sind, Männer sind, die fähig sind, die Dinge Gottes anvertraut zu bekommen. Es ging um heilig Leben, rein Leben, ins sexuelle Bereich, ins Licht wandeln. Und dann ging es heute Morgen um viele Sachen, aber hauptsächlich darum, dass wir Gott dienen, dass wir für ihn leben. Und sobald wir für was anders leben, werden wir enttäuscht werden und aufgeben, dass wir es für ihn machen. Heute Abend geht es um Demut. Und alle sagen, oh Mann, warum bin ich hier? Weil es ist halt, ich habe das irgendwann mal so in Gemeinde gesagt, so wir Männer, wir kämpfen mit Stolz. Und ne, so, das hat das so ein Macho. Ne? Ich bin halt was. Und da kamen Frauen auf mich zu und sagten so, das stimmt nicht, ich bin auch stolz. Und ich sagte, du hast keine Ahnung, liebe Frau. Ja, ich glaube dir, dass du stolz bist, aber ich bin so stolz, dass ich sage, du bist falsch. Ne? Wir wollen heute den Nebukadnezar anschauen. Ich finde es lustig, ich hab euch erzählt, was wir machen und heute ist so, alles so. Na, und, worum geht's heute Abend? Nebukadnezar, den finden wir in Daniel. Wir fangen Kapitel 2 an. Und bei Nebukadnezar ist es ganz interessant, weil Gott, in Daniel 2 hat Gott Nebukadnezar schon benutzt. Gott hat Nebukadnezar benutzt, um sein Volk zu bestrafen. Sein Volk zu leiten, über sie zu herrschen, Chef zu sein. Aber Gott will nicht ein arroganter Leiter über sein Volk, über seine Kinder. Und obwohl er Nebukadnezar braucht, wird er ihn demütigen. Und er macht es in drei verschiedene Schritte, die wir heute anschauen wollen. Gott will uns gebrauchen, vielleicht gebraucht uns Gott, aber Gott widersteht den Hochmütigen, ne? Oder so ähnlich. Steht das so auf Deutsch? Und wenn Gott dich gebraucht, da wird er auch zusehen, dass du demütig bist. Und wir sehen gleich, warum. Wir lesen Daniel 2 und ich fange einfach mal an zu lesen. Also eigentlich wollen wir heute 2, 3 und 4, aber es sind übelst lange Kapitel und deshalb werden wir es so ein bisschen überspringen, wenn es euch nicht stört. Also das heißt, es ist sehr unchapelmäßig, aber Koinonia-mäßig wäre, Kolonia-mäßig. Und im zweiten Jahr der Regierung Nebukadnezars hatte Nebukadnezar Träume, sodass sein Geist sich beunruhigte und er nicht mehr schlafen konnte. Da befahl der König, man solle die Traumdeuter und die Wahrsager, die Zauberer und die Chaldäer zusammenrufen, damit sie dem König seine Träume verkünden. So kamen sie und traten vor dem König. Also der König, der träumt irgendwas und es ist anscheinend so krass und so, dass er nicht mehr schlafen kann. Und am nächsten Tag sagt er, ich brauche Traumdeuter, ich brauche Leute, die sich weise sind und Chaldeer, ne, was wir auch immer die, und die sollen zusammenkommen und die sollen halt mir erzählen, was ich halt geträumt habe, sagt er gleich. Da sprach der König zu ihm, Vers 3, ich habe einen Traum gehabt und mein Geist ist beunruhigt, bis ich den Traum verstehe. Hierauf haben die Chaldeer dem König auf Aramäisch zur Antwort, O König, mögest du ewig leben, erzähle deinen Knechten den Traum, so wollen wir die Deutung verkünden. Ganz logische Sache, ne? Die sagen so, hey, ich habe geträumt, ich brauche eine Deutung. Ich sage, na gut, dann erzähl, was du geträumt hast und ich sage euch, was es bedeutet. Ne, so wie ne, Einladung nach Männerfreizeit in Mardorf. Ne? Erzähl mal. Ich meine, hast du nicht gesagt so, naja, du musst einfach mal Gott fragen, aber ohne Bibel. Ne? Ich habe die Bibel genommen und habe das jetzt gedeutet in den letzten Tagen. Ne? Also Gott hat uns jetzt nicht einfach da gelassen, so, erfahre, wer ich bin. Er hat uns sein Wort gegeben. Und so ist es bei denen, die sagen so, ne, gib uns dein Wort, gib uns was auch immer. Also irgendwas, wo wir damit arbeiten können, um das zu deuten, was da drin steht. Ich benutze Gottes Wort heute, um euch zu erzählen, was Gott hoffentlich zu euch sagen will. Ist logisch, so läuft es, aber nicht für den König. Der König antwortet den Chaldeern, mein Entschluss steht unwiderruflich fest. Wenn ihr mir nicht den Traum samt seiner Deutung verkündet, so sollt ihr in Stücke zerhauen und eure Häuser zu Misthaufen gemacht werden. Also nichts hier mit Haare raufen. Also Hackfleisch und kein, also er ist echt krass. Also der ist, ja, nicht unbedingt der letzte König der Welt. Und was will er von denen? Ich erzähle euch keinen Traum. Ihr müsst Traum und Deutung erzählen. Und die stehen halt so da und denken so, irgendwas habe ich falsch verstanden. Ne? Wenn ihr mir aber den Traum und seine Deutung verkündet, so sollt ihr von mir Geschenke und Gaben und große Ehre empfangen. Darum sagt mir den Traum und seine Deutung. Ne? Entweder oder. Entweder bist du halt geschnetzeltest oder wie auch immer das heißt. Ne? Also ich hau euch in kleine Stücke und ich mache dein Haus zum Misthaufen. Oder du kriegst alle Ehre der Welt. Also ich hätte gern so einen Mittelmaßkönig. Und da antworten sie zum zweiten Mal und sprachen, der König möge seinen Knechten den Traum erzählen, so wollen wir die Deutung verkünden, sie handeln jetzt. Der König ist so ein bisschen wie Trump, ne? Kommt halt so ran und extrem, ne? Und die sagen so, wollen wir nicht handeln, ne? Du erzählst den Traum und wir die Deutung und vielleicht nehmen wir nicht so viel Cash, ne? Oder nur teilzerstückelt oder keine Ahnung, aber die tun so, als ob sie gar nicht mal gehört haben. Ja, erzähl uns den Traum und wir geben die Deutung. Und der König, der versteht keinen Spaß. Er antwortet und sprach, Vers 8, ich weiß nun sicher, dass ihr Zeit gewinnen wollt, weil ihr seht, dass mein Entschluss unwiderruflich feststeht. Wenn ihr mir den Traum nicht mitteilt, so bleibt für euch nur ein Urteil, denn ihr habt euch vorgenommen, lügenhafte und trügerische Worte vor mir zu reden, bis sich die Zeiten ändern. Darum sagt mir den Traum, damit ich weiß, dass ihr mir auch die Deutung verkünden könnt. Er sagt so, ihr wollt Zeit vergeben, ihr wollt auf Facebook gehen und gucken, was ich geträumt habe. Nee, nicht mit mir. Ihr erzählt, was ich geträumt habe,
und was es bedeutet. Sonst erzählt er irgendwas und dann passiert es doch nicht, aber bis dahin habe ich es wieder vergessen. Heute nicht. Wenn ihr wirklich Traumdeuter seid, dann deutet auch den Traum und die Bedeutung. Ne? Also beide Worte kommen vor in Traumdeutung. Und da sagen die Chaldäer und antworten ihm vor den König und sprachen, es gibt keinen Menschen auf Erden, der verkünden könnte, was der König befiehlt. Deshalb hat auch mir nie irgendein großer und mächtiger König so etwas von irgendeinem Traumdeuter, Wahrsager oder Chaldäer verlangt. Denn die Sache, die der König verlangt, ist schwer. Es gibt auch niemand, der den König mitteilen könnte, ausgenommen die Götter, deren Wohnung nicht bei den Menschen ist. Das ist also, ey König, was du sagst, ist unmöglich. Das schafft kein Mensch auf dieser Welt. Also kein Mensch auf dieser Welt. Und wenn, dann schafft es nur ein Gott, der nichts mit dieser Welt zu tun hat. Na, den kennen wir übrigens seit gestern. Nee, hoffentlich schon länger. Aber wie arrogant vom König. Er weiß das. Er weiß ganz genau, dass keiner seinen Traum deuten kann. Er erwartet Unmögliches von seinen Dienern. Und er weiß es ganz genau. Das, was sie ihm erzählen, es ist nicht da, dass er so, ach doch, es gibt eine Geschichte, ich kenne jemanden. Es ist unmöglich. Aber der ist so, ich habe recht, er zieht's durch. Und nicht mal mit ein kleines Stückchen Barmherzigkeit. Oder seht ihr Barmherzigkeit bei Zerstückeln und Misthaufen zu Hause machen? Ne? Also, und als Leiter, als Männer in unser Zuhause, in unsere Familien, ja, sagt Gott auch ganz klar, ne, reizt eure Kinder nicht zum Zorn. Und oft machen wir das, weil wir Sachen von denen erwarten, die wir teilweise selber nicht machen, die unmöglich sind. Also manchmal denke ich so, ich will, dass meine Kinder perfekt sind und habe vergessen irgendwie, dass sie Sünder sind oder so. Ich hatte keine Ahnung. Und wundere mich, warum die so frustriert sind. Oder erwarten irgendwelche Sachen von unseren Frauen. Und dann am schlimmsten, ne? Schieben wir dann unsere Sexsüchte auf unsere Frauen, weil sie halt uns das nicht geben, was wir wollen. Ich hatte mich immer mal getroffen und er sagt so, ja, ich hatte Probleme mit Pornografie, weil meine Frau halt nicht regelmäßig mit mir schlafen wollte. Und das habe ich jetzt mit ihr geklärt, jetzt weiß sie Bescheid. Ne? Und das hat er so voll geistlich irgendwie versucht zu erzählen. Ne? Paulus sagt auch, ne, dass nur zum Fasten und Beten sollte zusammenkommen. Er hat das versucht irgendwie geistlich zu erzählen. Er sagt so, warte mal, das ist ein Herzensproblem bei dir, junger Mann. Und so ein Druck und eine Last auf die Frau und den Kindern und den Christen. Die Gemeinde, den Menschen, mit denen wir dienen und arbeiten und leiten, zu legen. Vorsichtig. Das macht hier der Nebukadnezar, weil er denkt, ich Chef, du nix, ne? Ich habe das Sagen hier. Und so wird ihm Gott begegnen und ihm ein bisschen demütigen. Lesen wir in Vers 12. Hierüber wurde der König aufgebracht und sehr zornig und befahl, alle Weisen von Babel umzubringen. Die sagen so, das geht gar nicht. Na gut, dann bringe ich euch alle um.
Ich meine, wie, also, ne? Nebukadnezar braucht Weisen, weil er selber anscheinend nicht so weise ist. Ich meine, wie dumm kann man sein, alle Schlauheit aus Land zu löschen? Und der Befehl ging aus, und die Weisen von Babel sollten getötet werden. Und man suchte auch Daniel samt seinen Gefährten, um sie zu töten. Wo ist denn Daniel? Wir müssen ihn heute umbringen. Und da erwiderte Daniel dem Arioch, dem Obersten der Scharfrichter des Königs, der ausgezogen war, um die Weisen zu töten, mit klugen und verständigen Worten. Hey Daniel, bist du das? So, ja. Können wir mal reden? Und er benutzt klugen und verständigen Worten. Deshalb war er auch eine Weise. Er begann und sprach zu Arioch, dem Bevollmächtigen des Königs, warum ist dieser strenge Befehl vom König ausgegangen? Da erklärte Arioch die Sache dem Daniel. Das ist ein lustiger Job. Daniel aber ging hinein und bat dem König, ihm eine Frist zu gewähren, damit er den König die Deutung verkünden könne. Also Daniel sagt so, dann gehe ich mal zum König. Das ist so ziemlich mutig. Ne? Der König will deinen Kopf und du sagst, den besuche ich mal schnell. Und er geht halt zum König und sagt so, König, ich brauche ein bisschen Zeit und dann mache ich das. Nein, jetzt ist es wirklich gefährlich für Daniel. Darauf zog sich Daniel in sein Haus zurück und teilte die Sache seinen Gefährten mit Hanania, Misael und Asaja. Den kennen wir besser als Schadrach, Meschach und Abednego. Damit sie von dem Gott des Himmels Erbarmen erflehen möchten, wegen dieses Geheimnis. Damit nicht Daniel und seine Gefährten samt den übrigen Weisen von Babel umkämen. Hierauf wurde dem Daniel ein Gesicht bei Nacht das Geheimnis geoffenbart. Da pries Daniel dem Gott des Himmels. Daniel sagt so, ich schaff das. Nicht, weil er das kann, aber er kennt den Gott und hat ein paar Kumpels, die richtig, richtig gut beten können. Und er geht zu denen hin und sagt so, jetzt betet, Freunde, und ich gehe schlafen. Und als er schläft, und im Schlaf zeigt ihm Gott den Traum und die Bedeutung. Das ist das Gegenteil von Jesus. Ne? Jesus hat drei Kumpels, die schlafen und er betet. Daniel deutet den Traum. Er erzählt den König, hey König, wir kommen gleich zu dem Traum, aber nur einfach mal diese kleine Geschichte zu Ende zu machen. Hier ist dein Traum. Und der König sagt so, krass, der weiß es. Und dann sagte, und das ist die Bedeutung. Und der König nimmt es natürlich, werden wir gleich sehen, nicht allzu ernst, aber schon ernst. Weil, in Vers 46, als er fertig war, da fiel der König Nebukadnezar auf sein Angesicht und verneigte sich tief vor Daniel und befahl ihm, Speisopfer und Räucherwerk darzubringen. Der König ergriff dann das Wort und sprach zu Daniel, wahrhaftig, euer Gott ist der Gott der Götter und der Herr der Könige und ein Offenbarer der Geheimnisse, dass du dieses Geheimnis offenbaren konntest. Darauf machte der König den Daniel groß und gab ihm sehr viele Geschenke und setzte ihn zu Herrscher über die ganze Provinz Babel und zum Oberhaupt über alle Weisen von Babel, wer am weisesten von allen war. Daniel aber erbat sich vom König, dass er Schadrach, Meschach und Abednego über die Verwaltung der Provinz Babel einsetzte. Daniel aber blieb im Hof des Königs. Also wenn man das so liest, dann sagst du so, krass, der Typ hat sich bekehrt. Ne? Also der Daniel steht halt da, ich meine, alle Weisen stehen auch da, so, war das jetzt ein richtiger Traum? Ne? Und da passiert nichts. Und dann sagt der König so, Mann, gepriesen sei dein Gott. Gepriesen sei der Herr, denn krass, ne? Bring ihm Speisopfer und Räucherwerk. Ne? Wir beten Daniel an und sein Gott. Und du bist jetzt
der Oberweiser und alle Weisen sagen so, kein Problem. Also du hast uns die Wohnung gespart, also gerettet. Ne? Also nicht nur das. Also danke, Daniel. Gott offenbart sich dem Nebukadnezar als der allwissende Gott. Er weiß alles. Gott weiß alles. Und wir als Männer dürfen das nicht vergessen. Gott weiß alles. Du kannst nichts verbergen. Du kannst, wie wir gerade im Zeugnis gehört haben, vielleicht weiß es deine Frau noch nicht, wurde es noch nicht erwischt, deine Kinder, deine Gemeinde, deine Freunde, deine Eltern. Vielleicht weiß es keiner. Aber das Licht dieser Welt weiß es. Das ist ganz schön gefährlich. Wenn das Licht weiß, naja, dann sieht die Dunkelheit ziemlich dunkel aus. Und es kommt irgendwann mal ans Licht, deshalb gibt es auch diesen Spruch. Gott ist allwissend. Und das Arroganteste, was wir sein können, ist, unsere Sünden zu verbergen und zu tun, als ob wir die nicht hätten. Und dann Leute, die wir eigentlich leiten, als Macho dahin stellen und sagen so, ich bin halt nicht so, aber du sollst so sein. Denn die Wahrheit ist, wir sind genauso. Und wir haben nicht erkannt, dass wir auch Sünder sind und auf Gottes Hilfe und seine Gnade angewiesen sind. Und so kommen wir zu unserem zweiten Punkt, dass Gott allmächtig ist. Und einen zweiten Punkt gibt es in Nebukadnezars Leben, weil das mit einem Allwissend hat anscheinend nicht gereicht. Er lernt langsam. Er ist ein Mann. Und Vers 1 von Kapitel 3. Der König Nebukadnezar ließ ein goldenes Standbild anfertigen. 60 Ellen hoch und 6 Ellen breit. Ich weiß nicht, wie hoch Ellen ist und wie breit, aber es ist groß. Ich glaube, es waren 30. Ja, ich glaube auch so 30 mal 3. Ja, so ungefähr Meter. Und stellte es an der Ebene Dura in der Provinz Babel auf. Okay. Jetzt muss ich halt ganz kurz etwas zu den Traumen erzählen. In seinem Traum, er träumte von so ein Bild, ne? so ein kleinen Gott und oben auf dieses Bild, da war so der Kopf und ich weiß nicht, wie weit es runterging, aber so oben war es Gold und dann wurde es Silber und dann Bronze und Ton, also die Füße. Und in dieser Deutung von diesem Traum hat Gott über die vier große Reiche so der Weltgeschichte geredet. Angefangen, Nebukadnezar, du bist hier dieser goldige Kopf. Und dann geht's halt so in Silber und dann das nächste große Reich, so Bronze und so weiter und so fort. Er hört diesen Traum. Wow, Gott ist Gott über alle Götter. Der hat mir die Deutung gegeben. Und dann sagt er so, weißt du, was ich mache? Ich mache halt so diesem Bild nach. Aber komplett aus Gold, weil ich Gold bin. Das ist schon krass, oder? Ich meine, ich mache den Ding nach, aber warum sollte mein Reich irgendwann mal enden? Ne? Gold von Kopf bis zum Fuß. Ziemlich demütig. Es wird noch besser. Und der König Nebukadnezar ließ die Satrapen, Vorsteher und Statthalter versammeln, die Räte, Hofschatzmeister, Richter,
Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern, damit sie zur Einweihung des Bildes kämen, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Also ruft alle, die irgendwie was mit seiner Regierung zu tun haben, zusammen. Sobald nun die Satrapen, Vorsteher, Statthalter, die Räte, Hofstaatsmeister, Richter, Gerichtsbeamten samt allen Provinzvorstehern zur Einweihung des Bildes versammelt waren, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte, vor dem Bild standen, das Nebukadnezar aufgestellt hat, da rief der Herold mit gewaltiger Stimme: Das lasst euch gesagt sein, ihr Völker, Stämme und Sprachen, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, lauten Harfen, Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, sollt ihr niederfallen und das goldene Bild anbeten, das der König Nebukadnezar aufgestellt hat. Also die sind alle da. Und so, krass, guck mal, was der Herr Nebukadnezar halt gebaut hat. Also krass, das ist ganz schön goldig da draußen. Ne? Und die sind alle da. Und auf einmal kommt der Herold lang und sagt so: Hey Leute, bald spielt unser Band ein Lied und ihr fällt nieder und betet dieses Ding an. Also ganz schön arrogant. Also, dass er das halt so baut. Und so ein bisschen Abweichung von wie Gott es haben wollte. Also Gott haben wollte, wollte er eigentlich nicht nachbauen. Das war nur ein Traum. Aber dann, dass er sagt, hey, betet es an oder betet mein Reich oder mich an. Vor allem mein Bild soll Stand haben im Vergleich zu Gottes Bild. Ich bin Gott, wow, der weiß alles, aber ich bin trotzdem noch mächtiger. Weil ich werde Gottes Plan ändern. Gold von Kopf bis Fuß. Und alle, die irgendwie Macht haben, ich meine, er war eine Weltmacht. Und alle, die irgendwie Macht haben, waren seine Welt mächtig. Ne? Und er sagt so: Ihr betet alle jetzt hier diesen Ding an. Betet mein Reich an, was ich gemacht habe. Und wenn nicht, Vers 6, wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Freiwillige Anbetung. Ja, geläutertes Anbeten. Nein, also schon krass. Und ich sehe also so irgendwie dieses Gefahr in uns Männer. Und man weiß es, ne? Also man geht auf Eheseminare, ne? Und die Frau wird immer gesagt: Der Mann, der braucht deinen Respekt. Ne, die Frau soll sich unterordnen, wurde halt in unserer Zeit so umgewandelt. Ich weiß nicht warum, aber es heißt jetzt, der Mann soll respektiert werden. Und es wird halt gesagt, weil die Psychologen und alle wissen, der Mann, der hat ein Problem, wenn er nicht respektiert wird. Er braucht das. Er will das. Er will respektiert werden, vor allem von seiner Frau und seiner Familie. Ne, und als ein Mann ist es nicht peinlich, als wenn du, ne, mit kleinen Kindern irgendwo ins Essen gehst und da sagst du dein Kind so von McDonalds Spielplatz, sagst du so: Komm, wir gehen jetzt im Auto, und das Kind schmeißt sich auf den Boden und schreit rum. Ich meine, da hole ich auch den Nebukadnezar raus. Nicht mit mir.
Hast du einen Ofen?
Nee, aber ein Messer. Nein. Ich drohe. Und wir schmeißen unsere Macht rum. Ich brauche diesen Respekt. Und verstehen gar nicht mal, wie... Ne? Also eigentlich sollte man diesen Respekt verdienen. Wir haben heute darüber geredet. So, wie es halt so beim Teenager läuft, irgendwann mal bist du der uncoolste Mensch auf der ganzen Welt. Und dann denkst du, was? Ne? Irgendwie vor ein paar Wochen, ne, hast du mich gebraucht und jetzt? willst du mich gar nicht mal in deine Nähe haben? Was ist denn passiert? Und ja, letztens, ne, so einer von meinen Kindern, ich nenne keinen Namen, ich habe gesagt, ach so, Vans, ist das jetzt so Mode oder was? Ne? So, also, und was ist halt mit Nikes? Und da guckt meine Schuhe an und sagt so, ja, das ist asozial. Ne? Also, so, okay. Ich so, dann soll ich jetzt irgendwie Vans holen. So, nein, dann sind sie auch uncool. Ich meine, ich habe in dem Moment festgestellt, es geht gar nicht mal um, was man anzieht, sondern es geht einfach darum, dass ich uncool bin. Meine Eltern waren genauso uncool. Es liegt in der Familie. Aber wie bekommen wir den Respekt? Garantiert nicht, wenn wir Heuchler sind wie Nebukadnezar. Wenn wir Sachen von Leuten verlangen und alle gucken uns an und sagen so, das bist du aber nicht. Du bist nicht Gott, du bist nicht goldig. Du bist nicht anbetungswürdig, du hast es eigentlich nicht verdient, mein Respekt. Wenn du es nicht machst, dann mache ich einen Misthaufen aus dein iPhone oder was auch immer. Ne? So, jetzt habe ich Respekt gewonnen. Das ist nicht Leiden. Das sind nicht Leiter, die Gott sucht, die Respekt verlangen, obwohl, wenn man ehrlich ist, ist man einfach nur stolz und nicht bereit, gebrochen zu werden, sich zu demütigen. Und so muss Gott so ein bisschen in Nebukadnezar arbeiten. Und darum fehlen, wir sind echt so langsam unterwegs heute, darum fehlen zur bestimmten Zeit alle Völker der Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und alle Arten von Musik hörte. Alle Völker, Stämme und Sprachen, irgendwas habe ich falsch überlesen, aber okay, die beten das goldene Bild an, das der König Nebukadnezar aufgestellt hatte. Deswegen traten zur etlichen Stunde etliche chaldäische Männer herzu und verklagten die Juden. Also alle beten an und irgendwelche Leute sagen so, hey, ich klage ein paar Juden. Ich nehme sie vor Gericht. Sie ergriffen das Wort und sprachen zum König Nebukadnezar: O König, möge du ewig leben. Du hast, O König, Befehl gegeben, dass jedermann, der den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen und so weiter und so fort, hört, die sollen niederfallen und das goldene Bild anbeten. Wer aber nicht niederfällt und anbetet, der soll in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Nun sind da jüdische Männer, die du über sie die Verwaltung der Provinz Babel bestellt hast. Sadrach, Mesach und Abednego. Diese Männer, o König, achten nicht auf dich, dienen deinen Göttern nicht und beten das goldene Bild nicht an, das du aufgestellt hast. König, es gibt drei Leute. Es gibt viele, die es nicht anbeten wollten, aber drei waren mutig genug und deshalb haben wir ein Problem mit denen. Die beten nicht an. Da sagte der König, ach, macht ja nichts. Nein. Da befahl Nebukadnezar, Vers 13, mit grimmigem Zorn, dass Sadrach, Meschach und Abednego kommen lasse. Sogleich wurde jene Männer vor den König gebracht. Nebukadnezar ergriff das Wort und sprach zu ihnen, Sadrach, Meschach und Abednego, geschieht es vorsätzlich, dass ihr meinen Göttern nicht dient und das goldene Bild nicht anbetet, das ich habe aufrichten lassen? Nun, wenn ihr bereit seid, sobald ihr den Klang der Hörner, Flöten, Zittern, Lauten, Harfen, Sackpfeifen und alle Arten von Musik hören werdet, niederzufallen und das Bild anzubeten, das ich gemacht habe, dann ist es gut. Wenn aber nicht, wenn ihr aber nicht anbetet, so sollt ihr augenblicklich in den glühenden Feuerofen geworfen werden. Und wer ist der Gott, der euch aus meiner Hand erretten
könnte. Er weiß, dass Gott allwissend ist, aber allmächtig, nee, das ist er nicht. Er versucht, mit denen zu handeln, sagt so, naja, vielleicht habt ihr nicht gehört, vielleicht versteht ihr, ne, die Sprache nicht. Ich sage es ein bisschen lauter und deutlicher. Ne? Und er geht nochmal durch alle Instrumente und sagt so, wenn ihr das hört, ne, hinfallen, anbeten, ne? Verstehen, ne? Und wenn nicht, gucke, heiß, Feuerofen, Kuh, ne? Tot. Verstehen? Ich meine, er geht sicher. Habt ihr das wirklich verstanden? Er denkt, er ist richtig gnädig. Und dann fügt er noch hinzu, und falls ihr denkt, dass euer Gott euch retten könnte, keine Chance. Ich bin Nebi. Ihre Antwort, Vers 16. Sadrach, Mesach und Abednego antworteten und sprach dem König: Nebukadnezar, wir haben es nicht nötig, dir darauf ein Wort zu erwidern. Müssen wir wirklich mit dir reden? Die fangen gar nicht mal an mit: Möge der König ewig leben oder so, ne? Das ist so. Lass uns mal den Kampf sehen zwischen dir und Gott. Wenn es so sein soll, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem glühenden Feuerofen erretten. Und er wird uns bestimmt aus deiner Hand erretten, o König. So, Gott kann das, mein Freund, Gott kann das. Und er macht das bestimmt. Aber auch wenn nicht, so sein, auch wenn es nicht so sein soll, so wisse, o König, dass wir deinen Göttern nicht dienen und auch das goldene Bild nicht anbeten werden, das du aufgestellt hast. Ja, dann war es eh zu spät. Aber König, Gott rettet uns. Und er kann das. Und selbst wenn nicht, werden wir trotzdem nicht anbeten. Klare Worte. Wir verstehen. Du kannst normal mit uns reden, König. Wir haben es verstanden. Wir machen es aber nicht. Und da erinnerte sich Nebukadnezar an die Worte Daniels, als er den Traum hatte, und demütigte sein Herz vor Gott. Nein, da wurde Nebukadnezar voll Wut. Das Aussehen, sein Angesicht veränderte sich gegen Sadrach, Mesach und Abednego. Dann redete er und gab den Befehl, man solle den Ofen 7-mal heißer machen, als man es sonst zu tun pflegte. Der ist jetzt so sauer. Das ist sein ganzes Gesicht. Er war so, wow. Plastic Surgery ist schief gelaufen. Ich meine, es ändert sich, der sieht nicht mehr normal aus. Ich weiß, also, wenn ich sauer werde, ich werde sauer. Vor allem so meine Kinder. Und wenn ich halt so sauer werde, ne? Ich weiß nicht, da beiße ich halt hier so. Und ich weiß das nicht während mein, ne, sondern erst danach so, oh, warum tut das so weh? Ich habe ja fast durchgebissen. Ne? Also, wenn ich das nächste Mal komme mit einem Piercing, dann wisst ihr Bescheid. Ich habe es durchgebissen, warum nicht einen Ring reinmachen? Ne? Also. Ich habe nicht den Mut, meine Kinder zu fragen, wie ich in solchen Momenten aussehe. Aber ich sehe auch bestimmt nicht viel besser als Nebukadnezar aus. Sind schnell zum Zorn. Und dann sind wir echt bescheuert. Wir sehen bescheuert aus. Wir benehmen uns bescheuert. Und wir tun Sachen, die wir später bereuen werden. Ja, guck mal, wie bescheuert. Also, mach den Ofen 7-mal heißer. Also, dass sie schneller brennen, ne?
Sie sollen keinen Schmerz leiden während ihrer qualvoller Tod. Ne? Also machen das so heiß. Und dann, ne? Guck mal, dann will ich die starksten Männer im Land, ne? Arnold Schwarzenegger und seine Freunde, die mich beschützen, die besten Kämpfer. Und die sollen das sein, ja? Ich opfere jetzt meine beste Leute. Und guck mal, was passiert. Vers 20. Und den starksten Männern in seinem Heer befahl er, Schadrach, Meshach und Abednego zu binden und sie in den glühenden Feuerofen zu werfen. Da wurden diese Männer gebunden und in ihren Mantel- und Beinkleidern samt ihren Turbanen in ihren Gewändern in den glühenden Feuerofen geworfen. Na, Gott erwähnt das Ganze, weil Kleidungsstücke brennen schneller als Menschenfleisch. Das passt, also werden wir gleich sehen. Aber guck das mal an, Vers 22. Weil nun der Befehl des Königs dringend und der Ofen übermäßig geheiß war, so tötete die Feuerflamme jene Männer, die Sadrach, Meshach und Abednego hinauftrugen. Um 3 Leute umzubringen in seinen Zorn, bringt er seine besten Soldaten um. Es ist, aber in unseren Zorn, in unsere Verlangen, richtig zu sein und nicht gedemütigt zu sein und gut auszusehen, machen wir die dümmsten Sachen, die wir später bereuen werden. Diese 3 Männer aber, Schadrach, Meshach und Abednego, fielen gebunden in den glühenden Feuer. Ne? Also die anderen so, ne? Und die so, ne? Gebunden in den Feuerofen. Und in Vers 24, da erschrak der König Nebukadnezar und stand rasch auf. Er redete und sprach zu seinen Räten: Haben wir nicht 3 Männer gebunden und ins Feuer geworfen? Sie erwiderten und sprachen zum König: Gewiss, o König. Er antwortete und sprach: Siehe, ich sehe 4 Männer mitten im Feuer, frei umherwandeln, und es ist keine Verletzung an ihnen. Und die Gestalt des 4. gleicht einem Sohn der Götter. Dann wissen wir, weil es die an unser Gott glauben, der Sohn Gottes, wäre dann Jesus da in ihrer Mitte. Ich meine, der schmeißt die da rein und ja, Nebukadnezar, Gott ist allmächtig. Und hat seinen Sohn in den Feuerofen geworfen, um den halt so zu begleiten, so in ihren Spaziergang durch den Flammen. Und der König erschrak. Also er hat es nicht erwartet. Er hat es nicht erwartet. Darauf versammelten sich die Satrapen, Vorsteher und Statthalter samt den Räten des Königs. Sie schauten diese Männer an, über deren Leiber das Feuer keine Gewalt gehabt hatte. Ihre Haupthaare waren nicht versengt, ihre Kleider waren unverändert. Man bemerkte nicht einmal einen Brandgeruch an ihnen. Ich meine, das ist echt heftig, ne? Ich gehe mit so einem Männerkreis und so, und wir grillen nachher, und ich komme nach Hause und meine Frau so, du warst grillen? Weil alles riecht. Ich hatte meinen Chef, der hat mit Rauchen aufgehört. Hat uns alle erzählt. Er hat aufgehört, vor uns zu rauchen. Aber wir konnten es immer noch riechen. Eine kleine Zigarette und wir konnten es immer noch riechen. Und die kommen hier raus. Also, wir riechen gar nicht mal Rauch an eure Klamotten. Also, Gott hat nicht nur ein Leben gerettet, sondern die haben uns gar nicht mal in den Feuer mitgekriegt. Und da ergriff Nebukadnezar das Wort und sprach: Gepriesen sei der Gott Sadrach, Meshach und Abednego, der seinen Engel gesandt und seine Knechte errettet, die auf ihn vertrauen und das Gebot des Königs übertraten und ihre Leiber hingaben, weil sie keinen anderen Gott verehren und anbeten wollten als ihren Gott allein. Krass. Der ist jetzt zum Glauben gekommen. Ja, der hat sich jetzt gedemütigt. Das wäre schön, dann wären wir halt mit der Predigt fertig, aber hat er nicht geschafft. Schade, ne? Und wir erkennen das, wenn wir so ein bisschen weiterlesen. Da sieht man so ein bisschen, oh, das kann nicht gut gehen. Und Vers 29, und von mir wird eine Verordnung erlassen, dass wer immer unter allen Völkern Völkerschlachten und Sprachen von den Gott Sadras, Mesach und Abednegos leichtfertig spricht, in Stücke zerhauen und sein Haus in einen Misthaufen gemacht werden soll, weil es keinen anderen Gott gibt, der es so erretten kann wie dieser. Ja, der hat sich nicht viel verändert. Also, und wenn ihr ab jetzt nicht mehr diesen Gott anbetet oder es euch lustig macht über den, naja, dann Job zu ihm. Ne? Also, Vers 31, der König Nebukadnezar wünscht allen Völkern Völkerschlachten, das war Leipzig mal, ja genau, und Sprachen, die auf den ganzen Erde wohnen, euer Frieden nehmen zu. Also mitten in Daniel auf einmal schreibt der Nebukadnezar was. Ich wünsche euch alle Frieden. Ja, da hat sich was geändert. Er hat mir gefallen, die Zeichen und Wunder zu verkünden, die der höchste Gott an mir getan hat. Wie groß sind seine Zeichen und wie gewaltig seine Wunder. Sein Reich ist ein ewiges Reich und seine Herrschaft währt von Geschlecht zu Geschlecht. Ich, Nebukadnezar, lebte sorglos in meinem Haus und glücklich in meinem Palast. Da hatte ich einen Traum, der mich erschreckte. Und die Gedanken auf meinem Lager und die Gesichter meines Hauptes ängstigten mich. Und es wurde mir Befehl gegeben, alle Weisen Babels vor mich zu bringen, damit sie mir die Deutung des Traumes verkündeten. Zugleich kamen die Traumdeuter, das ist echt mutig, ich wäre abgehauen, Wahrsage, Chaldäer, Zeichendeuter herbei. Aber hat sich geändert. Ich erzählte vor ihnen den Traum, aber sie konnten mir seine Deutung nicht verkünden. Gott wirkt in seinem Leben. Ne? Er ist nicht 100% bei Gott, er ist immer noch 100% bei sich selbst. Aber die Spuren so von Gottes Allwissenheit und Allmacht, Gottes Gegenwart haben Spuren hinterlassen, als Gott ihm gedemütigt hat. Und er sagt so, okay, Jungs, komm, hier, mein Traum. Könnt ihr sagen, was es ist? Und anscheinend hat es in sein Reich auch Veränderungen gebracht, weil die erzählen nicht irgendwas, um irgendwas zu erzählen, sondern sagen so, keine Ahnung, König. Aber das heißt, dass sie wissen, er wird uns nicht in Stücke hauen. Das macht er für die, die nicht an Gott glauben. Und so sind sie alle da, bis zuletzt Daniel, Vers 5, vor mich kam, der Belzazar heißt, nach dem Namen meines Gottes, in welche der Geist der heiligen Götter ist. Vor dem erzählte ich meinen Traum. Ja, das ist so. Das ist aber erst so ein Spielchen machen. Ne? Ich lasse alle mal durchgehen und ja, ich weiß, dass der Daniel das kann. Den hole ich als letztes. Mal gucken, ob jemand so mutig ist und wie Daniel widersprechen will. Er erzählt Daniel seinen Traum und wir werden das nicht nochmal wiederholen, sondern springen runter zu Vers 16. Als er seinen Traum erzählt hatte, da blieb Daniel, den man Belzazar nennt, eine Weile ganz starr und seine Gedanken erschreckten ihn. Also Daniel hört den Traum und sagt so, oi, 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 oi. und überlegt, höchstwahrscheinlich erzähle ich ihm jetzt die Wahrheit oder? Na, das ist ganz schön erschrecklich. Der König ergriff das Wort und sprach: Belteser, der Traum und seine Deutung dürfen dich nicht erschrecken. Belteser antwortete und sprach: Herr, mein Herr, der Traum gelte deinen Hassern und seine Auslegung deinen Feinden. Also Daniel sagt so: Ich hoffe, dass diesen Traum für die Leute sind, die dich hassen und deine Feinde sind. Und nicht für dich, weil es ist nicht gut. Der Baum, den du gesehen hast, so groß und stark, dass sein Wipfel bis zum Himmel reiche, der über die ganze Erde zu sehen war, der so schönes Laub hatte und so reiche Früchte trug und an dem sich Nahrung und alles für alle fand, unter dem sich die Tiere des Feldes aufhielten und dessen Zweige die Vögel des Himmels wohnten. Dieser Baum bist du, o König, doch nicht für anderen, der du so groß und stark geworden bist und dessen Majestät so groß ist, dass sie bis zum Himmel reicht und deine Herrschaft bis zum Ende der Erde. Dass aber der König einen heiligen Wächter vom Himmel herabsteigen sah und sagen hörte: Haut den Baum um und verderbt ihn und seine Wurzelstock. Lass in die Erde, und zwar in Felsen von Eisen und Erz, im Gras des Feldes, dass er vom Tau des Himmels benetzt werde und sein Anteil habe mit den Tieren des Feldes, bis 7 Zeiten über ihm vergangen sind. Ne? Also der Traum anscheinend einen großen Baum und der soll abgehackt werden und in dem Feld wohnen. Und er sagt so: Ja, du bist diesen Baum und diese Engel darunter kommen und abhackt. Ne? Das hat, o König, folgende Bedeutung. Und ich glaube, der Nebukadnezar ist schlau genug zu wissen, das geht nicht gut aus. Das hat folgende Bedeutung. Dies ist der Beschluss des Höchsten, der über meinen Herr, der König, ergangen ist. Man wird dich von den Menschen ausstoßen und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten. Und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es wird 7 Zeiten über dir gehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Weil aber davon die Rede war, man solle den Wurzelstock des Baumes belassen, so wird auch dir dein Königtum wieder zuteil werden, sobald du erkennen wirst, dass der Himmel herrscht. Darum, o König, das steht nicht im Traum, aber das sind Daniels Worte als weiser Mann, lass dir meinen Rat gefallen und brich mit deinen Sünden durch Gerechtigkeit und mit den Missetaten durch Barmherzigkeit gegen Elende, wenn dein Wohlergehen dauerhaft sein soll. Also König, Gott hakt dich ab und du wirst halt Gras fressen, wie eine Ochse. Und das ist nicht bildlich gemeint, sondern wirklich so. Also ich würde vorschlagen, du demütigst dich vor Gott, du tust Buße, du fängst an, gerecht zu sein und du fängst an, barmherzig zu sein, nichts mit Stückelei, ne, und Misthaufenhäuser, ne. Also du fängst an, barmherzig zu sein. Gegen Elende, gegen Menschen, gegen Sünder, gegen Schwachen. Sonst geht's dir nicht dauerhaft gut. Gott nennt unsere Frauen das schwächere Gefäß. Sei barmherzig, sei gerecht. Gott hat dir Kinder anvertraut. Die Kinder, die er sagt, so lass sie zu mir kommen. Sei barmherzig, sei gerecht. Vers 25. Dies alles ist über den König Nebukadnezar gekommen. Anscheinend hat er die Kurve nicht gekriegt. Und jetzt redet der Nebukadnezar wieder. 12 Monate später, nämlich erging er sich auf seinen königlichen Palast in Babel. Da begann der König und sprach: Ist das nicht das große Babel, das ich mir erbaut habe zum königlichen Residenz mit meiner gewaltigen Macht und zu Ehren meiner Majestät? 12 Monate. Ich benehme mich, ich bleibe demütig, ich ehre Gott als allererste. Und eines Abends, ne, das mit dem Balkon, also bau kein Balkon in dein Haus, ne? Also der hier, der ist auf seinem Balkon und er guckt halt so raus und er sagt so: Wahnsinn, was ich alles gemacht habe. Mann, bin ich gut. Boah. Was war das jetzt, ne? Noch war das Wort im Mund des Königs, da erklang eine Stimme vom Himmel herab. Dir wird gesagt, König Nebukadnezar, das Königreich ist von dir genommen. Und man wird dich von den Menschen verstoßen und du sollst dich bei den Tieren des Feldes aufhalten. Mit Gras wirst du dich füttern wie die Ochsen. Und 7 Zeiten sollen über dir vergehen, bis du erkennst, dass der Höchste Macht hat über das Königtum der Menschen und es gibt, wem er will. Im selben Augenblick erfüllte sich das Wort des Nebukadnezar. Er wurde von den Menschen ausgestoßen, fraß Gras wie ein Ochse und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt, bis sein Haar so lang wurde wie Adlerfedern und seine Nägel wie Vogelkrallen. Also Gott redet da und da kommt jemand auf den Balkon und sagt so: Hey König, hier, ich nehme dich jetzt zum Feld. Irgendwie das mit einer Muerei und so, das wollen wir nicht bei uns haben. Ne? Und er so: Juhu, ne? Mittagessen. Und er fängt an zu fressen und seine Haare wachsen, seine Fingernägel wachsen und er hängt ab mit den Ochsen. Ich meine, heute würden wir ihn so schnell wie möglich wegsperren. Ich meine, der ist Kuckuck. Der ist verrückt geworden. Es ist kein Wunder, dass Daniel gesagt hat, so: Hey, bevor du verrückt wirst, bevor du crazy wirst, bevor du dich wie ein Tier benimmst, tu Buße. Und wenn wir über Menschen herrschen, und arrogant sind und nicht ehrlich sind, wer wir sind und wie Nebukadnezar nicht bereit sind zu erkennen: Hey, ich habe so viele Schwachstellen, ich brauche Gottes Hilfe. Irgendwann mal kommst du an den Punkt und du wirst wie ein Tier von deiner Sünde getrieben. Ne? Und du läufst rum, ob es halt so Geldgier ist, von einer Arbeitsstelle zum nächsten, ne? Hauptsache nicht zu Hause zu sein mit meiner Familie. Und dann schimpfst du deine Frau: Hey, ich arbeite recht den Hintern auf für euch und ihr seid gar nicht, hey, wenn wir sind zu Hause, wir müssen Urlaub machen, ne? Wie ein Tier. Du wirst ungeduldig sein mit deinen Kindern. Sünde verfolgen. Das ist ein Wachruf, Wachruf, also Weckruf, Dankeschön. So: Hallo, du benimmst dich wie ein Tier. Du bist nicht mehr menschlich. Keiner will mit dir, deine Familie will gar nicht mal mit dir reden, weil du einfach nicht mit dir zu reden ist. An sowas sucht Gott nicht. An der sollten wir vielleicht so ein bisschen wie Nebukadnezar werden. Denn nach Verlauf der Zeit, Vers 31, hob ich, und jetzt schreibt der Nebukadnezar: Aber nach Verlauf der Zeit hob ich, Nebukadnezar, meine Augen zum Himmel empor und mein Verstand kehrte mir zurück. Da lobte ich den Höchsten und pries und verherrlichte den, der ewig lebt, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich vom Geschlecht zu Geschlecht währt. Früher ist man so, ey, guck mal, meine Herrschaft. Und dann sagst du, man, deine Herrschaft ist ewig. Und dein Reich weiter und weiter und weiter. Nicht? Ich, ne? Also meins nur so weit, wie ich sehen konnte. Aber du bist Gott. Du bist größer. Du bist allwissend. Du bist allmächtig. Und Mann, und du kannst mich halt so wie ein Tier rumführen, wenn ich das nicht will. Wir haben gestern so über Schöpfung. Gott hat nicht nur die Welt geschaffen, sondern hält die Welt zusammen. Und wie schwer ist es für Gott, uns zu ein Tier zu machen? Also, und wir fallen auseinander. Er hält dein Leben zusammen. Und jetzt guckt er nach oben. Und er sieht, okay, er ist der Herr. Er ist der Herr. Vers 32, gegen welche alle, die auf Erden wohnen, wie nichts zu rechnen sind. Er verfährt mit den Herr des Himmels und mit denen, die auf Erden wohnen, wie er will. Und es gibt niemand, der seine Hand wehren oder ihm zu ihm sagen dürfte, was machst du? Und zur selben Zeit kam mir mein Verstand zurück. Und mit der Ehre meines Königstums kehrte auch meine Herrlichkeit und mein Glanz zurück. Meine Räte und meine großen Räte und meine großen suchten mich auf. Und ich wurde wieder über mein Königreich gesetzt und erhielt noch größere Macht. Nun lobe und erhebe und verherrliche ich Nebukadnezar, dem König des Himmels. Denn all sein Tun ist richtig und seine Wege sind gerecht. Wer aber hochmütig wandelt, den kann er demütigen. So gut er kann, Nebukadnezar. Gott kriegt es hin. In 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 6. Da schreibt der Petrus, der das auch kennt, ne? Jesus, ich werde dich nie verleugnen. Kikeriki. Und er schreibt, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch euch erhöhe zu seiner Zeit. Nebukadnezar waren es 7 Zeiten. Aber er wird dich erhöhen. Und es gibt 2 Wege, Demut zu lernen. Nebukadnezars Weg. Ne? Nebukadnezar, ich weiß alles. Ja, wow, krass, du weißt aber du kannst nicht alles. Nebukadnezar, ich kann alles. Ja, du kannst alles, aber mein Reich ist größer. Nebukadnezar, mu, ne? Du bist ein Tier. Gott versuch's nett und dann ein bisschen härter und dann knallhart, um ihm einfach zu brechen, sodass er erkennt, oh Gott, du widerstehst mein Hochmut. Und du weißt, wie du mich demütigen kannst. Gott hat uns als Männer in Leitung eingestellt. Und er will, dass wir leiten. In unsere Familien, unsere Ehen, in unsere Gemeinden. Er will das. Aber er will nicht arrogante, stolze Männer, die alles wissen und besser wissen und Heuchlerei einfach treiben. Und wenn sie keinen Respekt verlangen, dann wird es entweder getrieben oder einfach nur rumgeheult.
Wenn wir demütig sind, da werden Leute uns so krass respektieren. Es ist so, denk zurück an meine Bibelschulzeit. Es gab einen Lehrer, den haben wir alle geliebt. Und wenn du mich fragen würdest, welche Eigenschaft hatte der Lehrer, ich würde sagen, Demut. Für alle. Und das hat er nicht dazu vorgespielt, so. Sondern er war einfach er. Aber man hat gemerkt, krass, irgendwas ist in seinem Leben passiert, dass er einfach so demütig und selbstlos ist. Und wir liebten das. Wir respektierten den. Alles, was er gesagt hat, wir hingen an seine Worte. Wir erkannt haben, er verbringt Zeit mit Gott. Und er ist demütig. Und es geht nicht um ihn, sondern es geht um uns, es geht um Gott. Man kann es auf der harten Tour lernen. Mit Nebuchadnezzar. Und wie Petrus. Oder man kann es Petrus' Worte hier nehmen. Und ich sehe halt so eine etwas leichtere Tour, die man nehmen kann, um Demut zu erlangen. Demütigt euch unter die mächtige Hände Gottes. Oder die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Demütigt euch. Wie macht man denn das? Ne? Ich gehe jetzt raus und ich werde ab jetzt demütig. Dann komme ich wieder rein und sage, hey Leute, ich habe es hingekriegt. Mist, jetzt bin ich nicht mehr demütig. Ne, das ist so, wie soll das funktionieren? Und eines Tages, so ich darüber nachgedacht habe, hat Gott mir gesagt, so, wann waren meine Hände am gewaltigsten? Und ich habe echt darüber lange nachgedacht, bei der Schöpfung. Und dann fiel mir irgendwann mal ein, so, nee, als er am Kreuz hing. Weil das musste er nicht machen. Er demütigte sich und wurde ein Mann. So wie wir. Und er wurde erfunden wie ein Mann. Das heißt, Leute haben Jesus angeschaut und keiner hat gesagt, so, der sieht nicht wie ein Mann aus, der sieht so halb englisch aus. Ich sehe die Flügel da hinten. Och, guck mal den Heiligenschein da oben an, ne? Er sah wie ein Mann aus. Und als Mann demütigte er sich und diente uns bis in den Tod. Und nicht nur in den Tod, sondern den Tod, der eigentlich nur ganz krasse Verbrecher verdient haben, den Tod am Kreuz. Du hängst nicht am Kreuz und denkst so, guck mich an. Ich trage Vans. Ich habe den geilsten Schürze von allen hier oben. Ne? Du bist nichts. Du bist niemand. Und in diesem Moment hing Gottes Hände durchbohrt am Kreuz für dich und für mich und lädt uns ein. Leute, seid ihr bereit, den einfachen Weg zu nehmen? Demütigt euch unter meine Hände der Liebe und Gnade und Vergebung. Und nicht unter den Hand, der sagt, okay, wenn es nochmal.
demütige euch unter die mächtige Hand Gottes. Ich gehe davon aus, dass der Lobpreisteam ein paar Lieder singen kann für uns jetzt. Wenn nicht, dann singe ich. Und lass uns einfach die Zeit nehmen. Die Ältesten sind da, oder? Ach, man spielt alle Lobpreis, ne? Die Ältesten sind da, ich bin da. Wenn du Gebet brauchst, wir beten gerne für dich. Aber lass es einmal Zeit sein, wo wir als Männer in unserem Herzen reinschauen und sagen so, na, wir haben das am ersten Tag gebeten, ne? So, Gott, lass uns verändert wieder nach Hause gehen. Ne? Jetzt ist die Zeit. Wie will ich nach Hause gehen? Will ich, dass der Alltag wieder weiterläuft? Oder will ich Gott heute Abend den Last meiner Stolz, meine Sünde einfach geben und sagen zu Herr, ich geb's dir. Du willst es haben? Na bitteschön, ich geb's dir. Lass es einfach eine Zeit sein. Zu Demut gehört, dass wir Sachen bekennen müssen, die wir vielleicht nicht gerne bekennen wollen. Aber wenn es ein Licht ist, dann wandeln wir in Licht und er vergibt und reinigt uns. Und so lass uns einfach mal Zeit nehmen und füreinander beten und unsere Sünden, unsere Schwächen, unser Stolz vor Gott bringen. Herr, ich danke dir, dass du so ein krass gnädiger Gott bist. Dass du uns so sehr liebst, Herr, dass du deinen Sohn gegeben hast, um uns aus den Feuerofen zu retten, die wir verdienen, Herr. Und Herr, wir kommen jetzt vor deinen Thron, Herr, zum Fuß des Kreuzes. Herr, und ich bete, dass du uns demütigst, als wir erneut anschauen, was du für uns getan hast, Herr. Und so wirke du jetzt in unsere Mitte. Das bitte ich in deinem Namen. Amen.